Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt, spätestens im Herbst. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Jeden Samstag hört ihr hier die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes im Interview. Exklusiv, persönlich und hautnah.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Club 3, dem TV-Diskussionsformat von Krone, Kurier und Profil, bei dem wir heute ganz herzlich die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures von der SPÖ begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Präsidentin.
Schönen guten Tag.
Clemens Neuhold vom Profil und Erich Vogel von der Kronenzeitung.
Hallo.
Stellen mit mir heute die Fragen, auch an euch beide. Herzlich willkommen. Frau Präsidentin, die Zahlen für die SPÖ gehen so stark nach oben wie die Preise. Die Teuerung schlägt zu. Hilft das ein bisschen der SPÖ vielleicht schon für einen bald bevorstehenden Nationalratswahlkampf?
Naja, der Vergleich ist insofern ein bisschen unzulässig, weil die Teuerung, die wirklich massiv ansteigt, natürlich nicht Freude aufkommen lässt, sondern eigentlich ja große Sorge. Und Sie werden verstehen, dass wenn die Sozialdemokratie ein Vertrauen dazulegt, dann löst das bei mir jedenfalls nicht Sorge aus, sondern Zuversicht und Hoffnung, dass es bald gelingt, wieder eine Politik in den Land zu etablieren, wo wir hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft blicken können. Und das in Zeiten, wo wir wahrlich vor großen Herausforderungen stehen.
Wenn es nach dem regulären Wahlkalender geht, dauert es aber noch 2,5 Jahre bis zur nächsten Wahl. Was glauben Sie denn, wann wird es denn soweit sein, dass die nächste Nationalratswahl stattfindet? Da gibt es auch durchaus Streit zwischen den beiden Koalitionspartnern, ÖVP und Grünen. Es gibt viele Skandale, die aufkommen. Was glauben Sie denn, wann gewählt wird?
Ja, Sie haben in beiden Punkten recht. Der reguläre Wahltermin ist im Herbst 2024. Wir haben eine 5-jährige Legislaturperiode und seit es 5 Jahre Legislaturperiode gibt, ist das erst ein einziges Mal auch tatsächlich ausgefüllt worden von 2008 bis 2013. Aber ja, es ist so. Wir werden spätestens im Herbst wählen und ja, es ist so. Wir haben keine sehr stabile Regierung. Wir haben eine Regierung, wo der Konflikt im Mittelpunkt steht und wo auch sehr die Parteien mit sich selbst beschäftigt sind. Und wie gesagt, das ist besonders problematisch dann, wenn wir uns in einer Krisensituation befinden, in einer gesundheitlichen wie wirtschaftlichen Krisensituation, weil dann braucht es eine klare Führung in so Zeiten und da darf man nicht durchschlittern durch eine Krise oder durchstreiten durch eine Krise. Aber das Parlament entscheidet, wenn es möglicherweise vorgezogene Wahlen gibt mit Mehrheit. Derzeit ist es so, dass ich glaube, es gibt keine parlamentarische Mehrheit für vorgezogene.
Im Herbst spätestens gewählt, Sie meinen im Herbst 24.
Im Herbst 24.
Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es in nächster Zeit schon zum Krachen der Koalition zwischen ÖVP und
Wissen Sie, das lässt sich immer schwer voraussehen. Aber wie gesagt, ich bin der Auffassung, dass es gut wäre, wenn die Regierung sich darauf konzentriert, die Probleme unseres Landes zu lösen und nicht mit sich selbst beschäftigt wäre.
Darf ich da einhaken? Sie haben schon die Statistik bemüht, also dass selten eine Legislaturperiode bis zum Ende stattfindet. Seit Ibiza, ja, wollen wir jetzt gar nicht mehr drüber näher drauf eingehen. Wir kennen die Geschichten alle, dass eine Regierung nach der anderen quasi explodiert. Volatile Zeiten, könnte man auch sagen. Jetzt gibt es gerade Ihre Parteifreunde, die trauen jetzt, weil Sie das gesagt haben, der aktuellen Regierung diese Krisenbewältigung definitiv nicht zu, ob das jetzt der Herr Deutsch ist oder die Frau Rendi Wagner, die sagen, wenn sie es nicht können, sollen sie es lassen. Sehen Sie das auch so drastisch? Oder weil die Regierung sagt ja, nebenbei verweist sie auf Pflegepakete und ökosoziale Steuer. Die Opposition, also vor allem die SPÖ, sagt, na gut, das sind nur große Ankündigungen. Wie sehen Sie diesen Punkt?
Ja, ich denke, man muss sich nur die reale Lebenssituation der Menschen in unserem Land ansehen. Und ich war heute in der Früh mit der österreichischen Brustkrebshilfe auf ein Frühstück mit vielen brustkrebserkrankten Frauen, die kleine Kinder haben, Alleinerzieherinnen sind. Und wenn man sich da jetzt neben den gesundheitlichen Problemen mit denen diese Frauen zu kämpfen haben, sich dann ihre Lebenssituation noch ansieht, was die Kosten für Lebensmittel betrifft, die Kosten für die Miete betrifft, dann muss man ja sagen, es ist Handlungsbedarf. Das ist jetzt keine destruktive Oppositionspolitik gegen die Regierung, sondern das ist ein Appell, etwas zu tun, was den Menschen in dieser schwierigen Situation auch tatsächlich hilft. Und das steht an. Und ich finde auch es immer sehr spannend. Ich höre die Diskussionen ja intensiv auch im Parlament, wo über Antiteuerungspakete gesprochen wird, wo Milliarden angekündigt werden, dass sie ausgeschüttet werden. Und wenn man sich dann im Detail ansieht, dann sind es Förderungen für Winterenergie, wichtige Förderung. Aber in der Teuerungsfrage und in der Lebenssituation der jungen Frauen, die ich heute beim Frühstück getroffen habe, ändert das nichts. Das heißt, es hat niemand, Herr und Frau Österreicher, haben leider nichts davon, wenn man Milliarden sagt, werden ausgeschüttet und es kommt nicht einmal ein Euro bei den Familien, die es wirklich dringend brauchen, an.
Also weniger Windkraftförderung, mehr Geld für Lebensmittel.
Nein,
man
kann nicht die Windkraftförderung sagen, das ist ein Antiteuerungspaket. Das ist der Punkt. Also das ist die Mogelpackung. Also ich bin für Förderung der Windkraft. Ich bin dafür, dass wir, was die Energiewende betrifft, hier noch einen Turbo zuschalten. Ich war ja lange genug auch für Innovation und Technologie und Verkehr als Ministerin zuständig. Also ich kenne diesen Themenbereich. Aber wo die Mogelpackung ist, wenn man das dann als Antiteuerungspaket den Familien auch verkauft. Was mir so wichtig ist auch, dass man jetzt in einer Situation sind, wo wir natürlich Armut bekämpfen muss ich sagen, das ist in meiner DNA sozusagen, dass in einem reichen Land es ein Armutszeugnis ist, wenn so viele Menschen unter der Armutsschwelle auch leben müssen, aber dass wir in einer Situation sind, wo der Mittelstand ganz stark betroffen ist. Mutter, Vater gehen arbeiten und kommen am Ende des Monats kaum über die Runden, und das muss einem ja Sorgen machen. Das muss doch dazu führen, dass man sagt, wir legen jetzt auf die Seite weltanschauliche unterschiedliche Auffassungen, sondern wir krempeln uns die Ärmel auf und gehen ganz pragmatisch an diese Problemstellungen heran. Und das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, das wünschen sich auch viele Menschen in unserem Land.
Frau Nationalratspräsidentin, dazu, weil Sie auch Verkehrsministerin waren, zwei ganz konkrete Fragen, was die Prioritätensetzung betrifft. Es ist eine Debatte jetzt gerade, ob man die CO2-Bepreisung verschiebt. Damit macht man den Sprit teurer oder soll Lenkungseffekte ziehen. Soll man das verschieben, weil die Preise eh schon ohnehin hoch genug sind, also ein bisschen nach hinten verlegen? Ganz konkret noch zum Spritpreis, der in Deutschland stark gesenkt wird. Ist das auch ein Weg, den auch Österreich gehen sollte?
Also die erste Frage sozusagen ökologische Steuerungen auch über unser Steuersystem. Ich glaube, das ist notwendig. Ich glaube, dass es an sich eine richtige Entscheidung ist, wenn wir vor einer wichtigen Energiewende stehen, dass man auch zu einer Dekarbonisierung auch mit Steuerleistungen versucht, diesen Prozess, diesen notwendigen zu beschleunigen. Bin aber gleichzeitig der Auffassung, dass wenn wir diese Steuerung über den Preis machen wollen, wie bei dem Zuschlag, dann ist, sind wir jetzt in einer Situation, dass ich über den Preis nichts mehr steuern muss, weil die Leute, wenn sie zur Tanksäule fahren, eh nicht mehr genau wissen, wie sie überhaupt noch einen vollen Tank zusammenbringen und wie das in den Geldbörsen sich niederschlägt. Das heißt, es macht so keinen Sinn. Was nicht bedeutet, dass man von diesem Konzept ökologischer Steuern abgehen soll, sondern, und das wäre ja der andere Vorschlag, den Sie als zweiten Punkt eingebracht haben, dass man sagt, man versucht, den Spritpreis zu senken. Ganz unabhängig davon, wie viel Mineralölsteuer, wie viel Mehrwertsteuer, wie viel ökologische Steuern. Das ist dem Pendler oder der Pendlerin, die zur Zapfsäule fährt, ja relativ egal, wie sie der zusammensetzt. Aber wir müssen in dem Bereich etwas tun.
Aber die SPÖ ist dafür einen Deckel oder für weniger Mineralölsteuer?
Also wir haben die Steuersenkung befristet vorgeschlagen, ebenso wie die Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel. Das und auf Mieten, das sind die Dinge, die nämlich ganz schnell auch greifen. Weil worum es jetzt auch geht, ist, wir können nicht auf eine Steuerreform warten und wir können nicht darauf warten, ob man sich nächstes Jahr 150 Euro für einen Energiegutschrift holt. Wir müssen jetzt etwas tun. Es ist unmittelbar jetzt haben ganz viele Familien, ganz viele Menschen Sorgen, dass sie bis Monatsenden halbwegs über die Runden kommen. Und da redet man nicht von Urlaubsplanungen, da redet man von Lebensmitteln, da redet man von Miete und vielleicht das Ticket für den öffentlichen Verkehr. Und deshalb muss man jetzt was tun.
Die CO2-Bepreisung ein bisschen später wäre auch vertretbar, oder wenn man das ein bisschen anpasst.
Zeitlich. Ich sage ja, wie sich der Preis zusammensetzt, ist irrelevant. Was mir nur wichtig ist, ist zu sagen, an sich ist ökologische Steuerungsmaßnahmen sind auch wirklich wichtig, weil das Thema Klimawandel, das wird uns noch beschäftigen. Und ich glaube, das sind wir auch nächsten Generationen schuldig.
Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel haben Sie selbst schon angesprochen. Das heißt, der Einkauf im Supermarkt, dort soll die Mehrwertsteuer dann ansfallen oder reduziert werden? Wie ist da Ihre Haltung dazu? Und da gibt es den Vorwurf, dass das nicht treffsicher ist, dass das für sehr gute Verdiener dann in Wirklichkeit das Gleiche, wenn nicht sogar mehr bringt, als für Menschen, die sich halt den Einkauf gerade noch leisten können. Was entgegnen Sie dem?
Also das eine ist, dieses Argument würde jetzt schon zutreffen, dass das sozial ungerecht ist, weil wir haben jetzt schon einen verminderten Mehrwertsteuersatz auf Lebensmittel, im Übrigen auch auf Arzneimittel. Das heißt, es gibt Güter und Mieten. Es gibt Güter, die haben wir aus guten Gründen auch jetzt im Steuersystem schon gesagt, da soll der Staat nicht so viel mit profitieren. Und der Vorschlag, den es jetzt gibt, ist bei Lebensmittel und Mieten befristet auf einen gewissen Zeitraum, um eben jetzt 8% Teuerung, das muss man sich einmal vorstellen, und es wird weiter steigen mit dem Mietanstieg, der jetzt erst reingerechnet wird, in den nächsten Monaten in die Teuerungs- und Inflationsrate. Also wir wollen befristet die Mehrwertsteuer auf null für Lebensmittel und Mieten, weil das jetzt unmittelbar trifft. Und die Frage, wie ist das verteilungspolitisch? Also wir wissen, dass Menschen, die geringere und mittlere Einkommen haben, einen viel höheren Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben als die Großverdiener oder die Reichen oder die Millionäre, weil mehr essen kann man ja auch nicht eben. Also es hat sozusagen überproportional sind die dann begünstigt, die niedere Einkommen haben, weil ein Großteil ihres Einkommens eben für Lebensmittel und Miete ausgegeben wird. Und das Zweite ist, ich bin ja wirklich sehr dafür, dass wir Verteilungsfragen diskutieren. Ich glaube, wir werden alle Themen, auch Erbschaftssteuern, zu diskutieren haben, infolge auch dieser Krise.
Das wäre eine Frage nämlich von mir, weil das
Verteilungsgerechtigkeit.
Der WIFO-Chef hat das vor kurzem angeregt, in der Pressestunde, glaube ich, war es. Und der ist ja frei vom Verdacht, dass er irgendwo linke, radikal linke Tendenzen verfolgt. Also der hat das selbst angeregt. Das wäre auch für die SPÖ die Erbschaftssteuer, wenn man konkret drauf bleibt, nach wie vor ein wichtiges Thema.
Zwei Drittel der OECD-Staaten, und das sind auch sozusagen nicht da irgendwie in den Verdacht, sehr linke Wirtschaftspolitik zu vertreten, haben auch Erbschaftssteuern. Das heißt, es geht um Verteilungsfragen auch. Und Ich finde schon spannend, diese Diskussion bei der Mehrwertsteuersenkung, die sofort greift, die unbürokratisch ist. Und wie gesagt, die Menschen mit unteren Einkommen, mittleren Einkommen, Studierenden, Pensionisten da wirklich zugutekommt, dass genau da die Gerechtigkeitsfrage entsteht. Beim Familienbonus, wo hohe Einkommen 2000 Euro bekommen und die Alleinerzieherin mit ihrem Kind 400 Euro, da habe ich diese Diskussion vermisst. Bei der Senkung der Körperschaftssteuer, nicht nur, dass sozusagen Kapitaleinkommen begünstigt wird, sondern selbst die Verteilung bei der Körperschaftssteuer. 80% des Volumens aus der Senkung der Körperschaftssteuer sind an 2% der größten Betriebe in unserem Land. Also ich bin dafür, dass wir diese Verteilungsfrage führen. Ich glaube, die ist auch höchst notwendig, die zu führen, weil es eine Frage der Gerechtigkeit auch ist. Aber am Mehrwertsteuerthema, glaube ich, ist sie nicht passend.
Jetzt war die SPÖ über größte Teile selbst an der Regierungsverantwortung, Sie auch als Ministerin, als Bundesgeschäftsführerin. Jetzt wissen Sie, dass es was anderes ist, in der Regierung zu sein oder in der Opposition. Teilweise klingt das, was die SPÖ macht, nach dem fortgesetzten Corona-Motto, koste es, was es wolle, nämlich Steuern runter, um die Folgen der Inflation abzufedern, Sozialleistungen rauf, also einfach die Geldschleusen weiter aufzumachen, unabhängig von dem eh schon belasteten Haushalt. Ist das nicht auch populistisch?
Ich glaube, dass das so ein Vorurteil ist, das gerne erzählt wird über die Sozialdemokratie, seit Bruno Kreisky gesagt hat, es sind ihm ein paar Millionen Schulden lieber wie arbeitslose Menschen. Und seither ist dieses Narrativ, diese Geschichte immer erzählt worden. Aber ich erinnere daran, dass die jetzige Bundesregierung ohne Beteiligung der Sozialdemokratie gesagt hat, koste es, was es wolle. Unsere Vorschläge, die ich da jetzt gesagt habe, was den Bereich zum Beispiel der Mehrwertsteuer und der Senkung betrifft, wenn wir untere und mittlere Einkommen entlasten, dann führt das direkt zu mehr Konsum. Dann führt das nicht dazu, weil die legen ja das nicht, die Mehrwertsteuersenkung, am Sparbuch an, weil es geht ja mit Ende des Monats bekanntlich ja nicht aus, sondern das wird investiert. Wir wissen, dass aufgrund der Teuerung die Milliardeneinnahmen beim Finanzminister sind. Das heißt, es geht darum, dass man die Verteilungsfrage stellt. Und wenn wir Milliarden für Körperschaftssteuersenkungen haben, dann ist es eine Frage, und deshalb muss man diese Gerechtigkeitsdiskussion führen. Ja. Wir haben natürlich auch nur ein gewisses Budget und Mittel zur Verfügung. Und da müssen wir sehr sorgsam damit umgehen. Und da müssen wir sehr sozial treffsicher damit umgehen. Und wir müssen ganz rasch jetzt tatsächlich den Haushalten unter die Arme greifen. Und das ist das, was ich einfordere. Und es geht nicht darum, jetzt irgendwie mit der rosaroten Brille das Blaue vom Himmel zu versprechen. Ich habe da einen sehr pragmatischen, glaube ich, lebensnahen Zugang.
Aber es soll koste es, was es wolle, weitergehen?
Nein, es soll nicht koste es, was es wolle, weitergehen, weil es kommt der Tag danach. Sondern es geht darum, mit was ist erforderlich, damit wir als eines der reichsten Länder der Welt und mit hohen sozialen Standards das auch für nächste Generationen sicherstellen können. Und da kann es nicht sein, mit ich denke nur an eine Legislaturperiode oder ich schütte jetzt aus, weil ich denke an die nächste Wahl, sondern da gilt es über den Tellerrand, über Generationen hinweg zu denken. Ich glaube, das wird in der Politik überhaupt noch stärker erforderlich sein, das vermisse ich auch ein wenig, dass man in längeren Zeiträumen denken muss. Gutes Beispiel ist der Klimawandel. Da wird es auch nicht damit getan sein, dass im Herbst 24 die Wahlen sind und bis dahin verspricht man halt das Blaue vom Himmel und am Ende wird in dem Bereich leider viel zu wenig getan.
Über den wollen wir definitiv noch reden, aber noch kurz einmal zur Teuerung. Es war Tradition in Österreich, dass man hohe Teuerungsraten abfedert, nicht über Eingriffe in den Markt, über Eingriffe in den Preis, sondern über Lohnrunden, die auch bald wieder anstehen im Herbst. Und dann kann man ja den Menschen einfach auch über die Löhne dann mehr Geld geben, damit sie wieder mehr Geld ausgeben können. Weil es geht ja nicht nur um die Teuerung bei Lebensmitteln, bei Benzin, Energie. Es ist ja sozusagen durchgehend fast alles teurer geworden. Ist es nicht sinnvoller, hier nicht in den Markt einzugreifen, sondern einfach sozialpartnerschaftlich, wie das jetzt in Österreich auch üblich war, über die Lohnrunden gibt es die Benya-Formel, wenn wir heute schon Kreisky zitiert haben, zitieren wir auch den Anton Benya. Die Benya-Formel, Wachstum plus Inflation, das ist sozusagen die Forderung meistens der Gewerkschaften. Ist das nicht sinnvoller? Ist das nicht ökonomisch auch verantwortungsvoller?
Das muss sowieso stattfinden und das findet ja auch statt. Das heißt, es haben ja die ersten Runden auch, Metall hat ja schon, glaube ich, mit einem guten KV jetzt auch abgeschlossen. Das heißt, diese Gehaltsverhandlungen auf Sozialpartnerebene, die finden statt. Und ich finde, das hat auch die Zweite Republik gezeigt, dass dieses gemeinsame auf Augenhöhe Verhandeln von unterschiedlichen Interessen, nämlich Arbeitgebern und Arbeitnehmern, mit dazu beigetragen hat, nicht nur, dass wir wenig Streikminuten, Sekunden in Österreich haben, sondern auch, was den sozialen Frieden und den Wohlstand in unserem Land betrifft. Das heißt, zweifelsohne sind Lohnverhandlungen ganz entscheidend. Aber wir haben ja viele Menschen, die nicht ihr Einkommen aus Löhnen beziehen. Wir haben ganz viele Pensionistinnen und Pensionisten. Und wenn ich Ihnen sage, wie durchschnittlich eine Frau über die Runden kommen soll mit einer durchschnittlichen Frauenpension, viele Frauen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, aufgrund einer Pensionsreform, wo auf einmal die lebenslange Einkommen durchgerechnet wird und nicht mehr so wie früher, das ist vor allem Frauen in der Pension dann zugute gekommen, sozusagen die letzten 15 oder die besten 15, da hat es Jahre zwei Modelle gegeben, dann nützt ja die Lohnverhandlungen der Metallarbeiter leider nichts und der Pensionistin. Und daher ist ja auch einer der Punkte zu sagen, ziehen wir die Pensionserhöhung, die mit Jänner nächsten Jahres ohne dies erfolgt, ziehen wir die vor, damit wir auch die Pensionistinnen und Pensionisten sozusagen hier in dieser schwierigen Situation bei der Teuerung unter die Arme greifen.
Die Möglichkeit, vielleicht auch Lohnrunden vorzuziehen, zu sagen, man muss ja nicht immer ein Jahr warten, bis man die Löhne anpasst, wenn es schon so dramatisch steckt.
Ja, weil ich nehme an, da gibt es sozusagen den Plan, der mit den Arbeitgebern und Arbeitnehmern vereinbart wurde, was Lohnrunden betrifft. Aber wie gesagt, mit Lohnrunden, da sind Sie sozusagen mit dabei, aber die Pensionistin, die Studentin, die arbeitslose, alleinerziehende Mutter, die muss man andere Regelungen finden und da gibt es Vorschläge.
Darf ich ganz kurz bei den Pensionisten, Pensionistinnen einhaken? Es gibt Berechnungen von der Agenda Austria. Ich hoffe, ich habe die Zahl jetzt richtig im Kopf für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Allein zum Stopfen der Pensionslöcher geht das in Milliardenhöhe. Da reden wir jetzt nicht von den normalen Zahlungen und die sagen, also die Expertinnen sagen, das wird werden dann, weil sie gesagt haben, man muss über die nächste Legislaturperiode hinweg denken, die werden die künftigen Generationen zu berappen haben, weil die müssen dann diese Schulden tilgen. Jetzt verstehe ich schon, dass man jetzt akut den armen Menschen helfen soll. Das sagt auch die Agenda Austria, da muss man zielgerichtet denen Zahlungen zukommen lassen. Aber so Brocken wie die Pensionen, die sind jetzt im Regierungsprogramm mit drin. Und seit ich denken kann, wird dieses Thema überhaupt nicht diskutiert, weil man halt eben, meine Interpretation, Angst hat, da ein großes Wählerpotenzial zu verscheuchen. Aber das sind ja auch Zukunftsthemen, wichtige, die Finanzen und die künftigen Generationen belasten. Kann man das einfach so stehen lassen? Die müssen erhöht werden und was in 5 Jahren ist, ist wurscht.
Das beste Rezept, um sozusagen Pensionen zu sichern, ist Wohlstand zu sichern. Und die Problematik und die Lücke auch in der Pensionsfinanzierung ist genau dann, wenn die Einkommen der Menschen sinken und wenn der Wohlstand in einem Land sinkt und wenn die Inflation steigt, dann kriegen wir dort Probleme. Und daher muss die Politik darauf ausgerichtet sein, nicht, dass wir jetzt die Pensionen weiter senken und damit noch mehr Menschen in die Armutsfalle bringen, sondern dass wir Wohlstand und Einkommen in sichern und wir haben gut ausgebildete Männer und Frauen in unserem Land und wir haben eine aktive und innovative Industrie und Wirtschaft in unserem Land und da müssen wir aufpassen, dass aufgrund der Krisenentwicklungen, ob das der Lockdown ist, ob das die Ukraine ist, die Teuerung, die nicht unmittelbar, die vorher schon war, nicht unmittelbar mit dem 24. Februar und dem Angriffskrieg Russlands im Zusammenhang steht, da müssen wir unsere Initiativen setzen. Aber das ist ja genau das, wo es sehr wenig Initiativen der Bundesregierung gibt, wo man im Parlament eigentlich kaum Debatten darüber abführen und auch kaum Anträge im Parlament in den zuständigen Ausschüssen liegen.
Ganz kurz noch eine Frage zum Thema Einkommen. Da gibt es einen Genossen, der nicht nur darauf vertrauen will, dass die Sozialpartner die richtigen Löhne finden, sondern der will das auch gesetzlich machen, nämlich mit einem Mindestlohn von 1.700 Euro netto, das wären so 10 Euro ungefähr. Und er sagt, also eher nicht persönlich, aber die Haltung dahinter ist, also wer das nicht fordert als Sozialdemokrat, ist kein Sozialdemokrat.
Hans-Peter Doskozil ist angesprochen, um es auszusprechen.
Richtig, danke für die Erkenntnis. Hans-Peter Doskozil, der Landeshauptmann und Aschau-Provokateur der SPÖ. Was entgegnen Sie dem?
Ich sehe sozusagen, was grundsätzliche sozialdemokratische Weltanschauung betrifft, keinen Widerspruch darin, dass man auf der einen Seite sagt, Österreich ist gut gefahren mit der Sozialpartnerschaft und mit Lohnverhandlungen auf Augenhöhe und auch der Frage, was ist dem Gegenüber zumutbar? Ich wünsche mir das bei Verhandlungen im Parlament viel mehr. Da haben wir das leider ein wenig verlernt, dieses sozusagen Dialog führen und die Debatte so führen, dass man sich auch respektvoll begegnet. Also das ist kein Widerspruch. Sozialpartnerverhandlungen im Lohnbereich und auf der anderen Seite auch einen Druck zu entwickeln, dass die Löhne steigen müssen. Und ich bin der Auffassung, dass wir in der Vergangenheit, und man kann aber für die Zukunft neue Modelle andenken, warum nicht, aber dass wir in der Vergangenheit
fordern das von der SPÖ, also die haben einen Antrag gestellt, dass auch die Bundes-SPÖ das ins Programm aufnimmt.
Auf einen gesetzlichen Mindestlohn, das ist an sich keine neue Diskussion. Ich glaube, wir werden das beraten, wir werden auch mit den Gewerkschaften reden, weil wir haben ein Problem, auf das ich aufmerksam machen will, das leider auch immer viel zu wenig angesprochen wird. Vielleicht auch deshalb, weil es fast ausschließlich Frauen betrifft, um das so offen zu sagen. Wir haben auch eine Gruppe von Beschäftigten in unserem Land, die von Kollektivverträgen nicht erfasst sind und die keine KV-Verhandlungen haben und keine starken Gewerkschaften, die diese Verhandlungen in ihren Interesse führen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist mit diesen Berufsgruppen? Es gibt Schätzungen, dass das so an die 5% der Beschäftigten doch sein können. Und von denen sind es fast ausschließlich Frauen, die in diesen Bereichen tätig sind. Kann man das andenken? Also ich habe immer so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass einfache Antworten meistens falsch und nicht richtig sind und dass dieses Schwarz-Weiß-Denken eigentlich uns nicht weiterbringt. Das heißt, es ist nicht die Frage Gewerkschaften versus gesetzlicher Mindestlohn, sondern es ist die Frage, was brauchen die Menschen in unserem Land und wie können wir dafür sorgen, dass wenn jemand 40 Stunden am Tag oder 8 in der Woche oder 38,5 Stunden in der Woche hart arbeitet, dass der einen Anspruch darauf hat und sie einen Anspruch darauf hat, auch ein Einkommen zu haben, mit dem sie leben kann.
Sie haben den Anschluss für unsere nächsten Themenblock gegeben, politisch anständiger Umgang miteinander. Da hat es beim SPÖ-Parteitag in Wien letzte Woche etwas Spannendes gegeben, darüber reden wir gleich aber nach einer kurzen Werbepause.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Wir sind zurück im Club 3 Studio, meine Damen und Herren. Zu Gast ist Doris Buris, die zweite Nationalratspräsidentin bei uns. Frau Präsidentin, Sie sind auch Stellvertreterin in der SPÖ Wien von Michael Ludwig als Parteivorsitzender. Und da gab es ja den Landesparteitag vor wenigen Tagen und mit einem bemerkenswerten Auftritt des Donaustädter Bezirksvorstehers, der zu den dort demonstrierenden jungen Menschen, die gegen den Lobautunnel demonstriert haben, gesagt hat, kurz zusammengefasst, wir sind anderer Meinung als die Heiseln da draußen. Da gab es jetzt eine Aufregung darüber, über die Kommunikation auch in der Politik. Der Bürgermeister hat das sogar ein bisschen verteidigt, hat gesagt, das war pointiert und erdig. Wie empfinden Sie so einen Ausspruch?
Ich glaube, der Wiener Bürgermeister kennt den Herrn Bezirksvorsteher gut und weiß, was für einen emotionalen Charakter er auch hat. Und also jetzt ganz ehrlich, wie auch immer man dieses Wort interpretiert oder was immer es zu bedeuten hat, das ist eine unfreundliche Äußerung. Ich würde das so nicht sagen. Die Wortwahl und die Verrohung der Sprache, ich kann Ihnen auch sagen, im Parlament erlebe ich da Dinge, die hätte ich vor einigen Jahren auch auch noch und wahrscheinlich Sie auch nicht für möglich gehalten. Gegangen ist es ihm eigentlich um das Gegenteil von dem, was dann von seiner Rede übrig geblieben ist. Und das finde ich fast ein bisschen schade, weil ich war im Saal, wie das war. Und er hat eigentlich auf die Geschlossenheit appelliert und auf das gemeinsame Vorgehen und das Einigsein und so. Rausgekommen ist mit einer falschen Wortwahl auch die Möglichkeit, seine ganze Stellungnahme halt so zu interpretieren, wie er sich das sicher auch nicht gedacht hätte.
Aber glauben Sie, entschuldigen Sie, ist jetzt auf den ganz kurzen Sprachdiskurs einzugehen. Also man diskutiert mit vielen Leuten. Diese Aufregung, ist Ihnen ein bisschen überzogen? Wenn der Herr Teiseln sagt, dann sagt der Heiseln, es hat auch der Wiener Altbürgermeister gewisse Dinge gesagt oder auch die NÖ-Landeshauptfrau. Ich würde es jetzt alles nicht wiederholen, aber kann das nicht passieren? Oder ist man da nicht zu sehr weit weg dann, wo man dann sagt, okay, um die Themen geht es gar nicht mehr, es geht nur mehr, wer was sagt? Oder auch ein FPÖ-Spruch gibt es, einen berühmten über Gewerkschafter und so weiter, wo es dann auch eine Klage gegeben hat, wiederhole das jetzt auch nicht. Sind wir da nicht schon zu sehr weg von den Inhalten und auf einer banalen Ebene gelandet?
Ich finde es, das habe ich ja auch angesprochen, ich finde es schade, dass das so abgelenkt hat von dem eigentlichen Inhalt, weil auch auf Ihre Frage, worum ist es denn gegangen? Es ist darum gegangen, dass wir einen Stadtteil haben mit rund 360.000 Einwohnern jenseits der Donau, Floridsdorf und Donaustadt und die ein Stadterweiterungsgebiet jetzt haben, wo wir leistbare Wohnungen gebaut werden, wo Kindergärten gebaut werden, Schulen errichtet werden und dass es um ein Straßenstück von 3,2 Kilometer, das alle behördlichen Verfahren durchlaufen hat und dass sich jemand, der politisch für in Zukunft dann 380.000 Menschen, das ist größer wie Vorarlberg im Übrigen, zuständig ist und sich denkt, ich würde meine Energie gern für die Bezirksbewohner mehr investieren, als eine Debatte führen für eine Straße, die 3,2 Kilometer hat und zigtausende Menschen vom LKW- und PKW-Verkehr entlasten würde, ist nachvollziehbar. Aber dem muss man sich in einer politischen Funktion eben bewusst sein. Das ist das, was ich auch immer meine, dass wenn man die Worte dann zu deftig wählt, es schade ist, weil es nicht den Inhalt deutlicher macht, sondern in Wirklichkeit vom Inhalt auch völlig ablenkt.
Sind Sie nicht böse auf die niedersächsische Landeshauptfrau, die da gechattet hat? Sozi Gsindl, glaube ich, war der
Rotes
Ausdruck.
Gsindl
Rotes Gsindl. Ja. Sind Sie da böse auf sie oder drücken Sie da auch ein Auge zu und sagen, ist vielleicht auch hinter des Gefechts gefallen.
Ich habe ja nicht sozusagen ein Auge zugedrückt. Ich würde das jetzt als eine Fehlinterpretation ihrerseits werden. Ich kenne sie gut. Wir waren gemeinsam in der Bundesregierung. Ich war Verkehrsministerin und sie war Innenministerin. Und wir haben bei Verkehrssicherheitsthemen sehr eng zusammengearbeitet. Ich glaube, sie hätte mich nicht so benannt. Ich glaube nur auch in dem Fall, ohne da irgendwie mit Fingerzeigen oder irgendwelchen moralischen Vorhaltungen schon sagen, wir haben eine Verantwortung und es ist nicht gut, wenn die Politik auch persönlich tiefen und auch demütigender Art und Weise miteinander umgeht. Das haben wir nicht notwendig. Und wenn man sagt, die Politik soll Vorbild sein, dann müssen wir uns tagtäglich auch in unserer Wortwahl Bewusstsein. Und das heißt nicht, ich bin im Wiener Gemeindebau groß geworden, dass ich, seit ich in der Politik bin, nicht mehr geschimpft habe. Also ich kann Ihnen auch sagen, ich schimpfe auch manchmal und mir geht manchmal sozusagen auch die Emotion durch. Ich habe auch ein Herz. Aber es ist schon so, dass wir aufpassen müssen, dass sie nicht die Menschen abwenden. Dass
chatten Sie auch?
Also ich schreibe SMS und WhatsApp.
Und da sind Sie auch teilweise locker in der Wortwahl?
Nein. Das ist für mich sozusagen eigentlich zum Arbeiten und zur Organisation meines Privatlebens. Also komme später, ist zum Beispiel die Organisation meines Privatlebens. Und sonst sind sehr dienstliche Dinge. Das mit dem in Diskussionen kann es manchmal sozusagen im privaten Bereich auch so sein, dass ich sage, manchmal schwer zum Aushalten und sonst noch was.
Aber machen wir das, was Sie angeregt haben, dass wir über politische Inhalte auch mehr als über Wortwahl sprechen. Der Bezirkschef Nevrevi hat diesen Saga auch eigentlich gegen die eigenen Parteigenossen gerichtet, weil es gibt die junge Generation und die sozialistische Jugend, die teilweise am 1. Mai, aber auch beim Parteitag offen gegen die Staatsstraße, aber noch mehr gegen den Lobautunnel marschieren. Jetzt ist die Frage, deswegen war auch die Aufregung, ne, dass da Leute, die quasi sich für die Zukunft und für die nächsten Generationen einsetzen, dass die da quasi als Heiseln bezeichnet werden. Sie haben auch vorhin schon in unseren Vorgesprächen zur Inflation gesagt, Ökologie ist auch ein rotes Thema. Aber wie glaubwürdig grün ist rot, wenn man eigentlich dafür kämpft, dass unter einem Nationalpark ein Tunnel gebaut wird?
Naja, dieses Projekt ist ja eines, das alle Umweltverträglichkeitsprüfungen, alle Bürgerbeteiligungsverfahren, die rechtsstaatlich alle sehr gewissenhaft durchgeführt werden, sozusagen durch sind. Das heißt, es gibt so etwas, wenn man eine ganze Stadtgebiet erweitert, jede kleine Gemeinde, um es offen zu sagen, weiß das auch noch von meiner Tätigkeit früher, hat Ortsumfahrungen, um die Bevölkerung in den Ortsteilen zu entlasten vom Verkehr. Nur in Wien kann man das nicht. Also das eine, was mir wichtig ist, das ist an sich ein Verfahren, da muss sowas wie Vertrauen in den Rechtsstaat auch geben, das stattgefunden hat und das dazu geführt hat, dass dort von Arbeitsplätzen über Wohnen, über Schulen, über Kindergärten es möglich ist, natürlich mit einer Verkehrsanbindung das sicherzustellen. Was dort schon ist, ist die U-Bahn. Und was sozusagen das Grüne und das Ökologische an der Wiener Politik ist, das kann man tagtäglich sehen. Darf ich es beim Verkehr, ja, darf ich das, ja, den einen Punkt auch noch sagen? Es wird in Wien doppelt so viel in den öffentlichen Verkehr investiert, als das in die Straße ist. Es wird in Wien bei Verdichtungen darauf geschaut, dass es so wenig Flächennutzung, was sozusagen zusätzliche Flächen für Wohnbau oder sonstige Industrieansiedlungen betrifft, gebraucht wird, wie irgendwie möglich. Und eine der großen Kriterien, warum Wien zur lebenswertesten Stadt immer gekürt wurde und noch immer in den Top-Bereichen sich befindet, sind alle klimaschutzökologischen Maßnahmen, die gesetzt werden. Ich finde, und das ist der Schwarz-Weiß, um auf das nochmal zurückzukommen, wegen 3,2 Kilometer Stadtstraße sozusagen zu sagen, und das ist das Abgehen von dem Zukunftsthema Klimawandel, na, das ist ja wahrlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Und meine Nachfolgerin, die Frau Bundesministerin Gewessler, hat sozusagen entschieden, das Projekt Lobautunnel stillzulegen. Wie sich das rechtlich gestaltet, streiten die Juristen. Das wird sich vielleicht auch noch zeigen.
Und die Koalition zueinander.
Und die Koalition. Aber unredlich finde ich natürlich schon, um das auch offen zu sagen, und das ist jetzt nicht die rechtliche, sondern eine politische Frage, auch den Menschen, wie gesagt, 360.000 Menschen jenseits der Donau, die in Wien auch leben, ist zu sagen, das kommt nicht und die Alternativen aber nicht zu benennen.
Aber Sie hätten als Verkehrsministerin, hätten Sie guten Gewissens ein Go für den Lobautunnel?
Es hat ein Go aller Umweltverträglichkeitsprüfungen. Es hat alle Einwendungen von NGOs gegeben, die auf sozusagen Punkt und Beistrich geprüft wurden. Und sie haben allen, auch unseren, ich glaube, sehr strengen gesetzlichen Regelungen entsprochen.
Die Klimaprognosen ein bisschen verschlechtert seitdem, nämlich seit den letzten Umweltverträglichkeiten.
Also dieses Projekt, finde ich, hat ein demokratisches, rechtsstaatliches Verfahren durchgeführt. Und wie gesagt, ich finde, wenn man stoppt, das ist Ihre politische Verantwortung. Aber was ist die Alternative?
Eine Koalitionsbedingung, Lobautunnel als Koalitionsbedingung für den nächsten.
Also ehrlich gesagt, ich glaube, das wird sich, wann immer wir Wahlen haben, vorher lösen.
Mhm. Aber rein rechtlich ist es ja geklärt. Also das hat auch der Verfassungsjurist Mayer deklariert. Die Bauherrin ist die Asfinag und die Frau Ministerin darf sich sicher was wünschen, aber sie hat da keine Entscheidungsmacht. Darf ich jetzt noch ganz kurz beim Thema Parteitag bleiben? Und zwar Parteitag, ich sage jetzt nur zwei Zahlen. Karl Nehammer 100%, Pamela Rendi-Wagner 75%. Was sagt uns das?
Ja, wissen Sie, wenn die Verweildauer in der Funktion von den Prozenten, die man am Parteitag bekommt, abhängig ist, dann würde ich sagen, wir müssen irgendwie was tun. Dann, was man sowieso bei 75%, glaube ich, ist ihr auch schon gelungen, jetzt an Vertrauen, nicht nur in der Bevölkerung, wie wir sehen, sondern auch in der Sozialdemokratie dazu zu gewinnen. Aber wir kennen ja die Beispiele, ich glaube, der Vorgänger von Sebastian Kurz, der Herr Vizekanzler Mitterlehner, ist mit 99% gewählt worden. Ich glaube, das hat überhaupt ein bisschen eine eigenartige Dimension angenommen, dass man immer irgendwie 100% haben muss. Und wenn nicht 90 und irgendwas dazu, dann kann das auch deshalb sein, weil man ein Mensch ist, der sich deklariert, der sich positioniert. Es müssen sich nicht immer alle der Meinung anschließen. Ich finde eine lebendige Bewegung, ich habe immer gesagt, wir sind ja keine Sekte, sondern eine politische, lebendige Bewegung, muss Diskurs, muss unterschiedliche Meinungen. Wir haben unterschiedliche Lebenserfahrungen. Wir haben unterschiedliche Gegebenheiten vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Und daher bin ich der Auffassung, dass es eine lebendige Partei und eine starke demokratische, innerparteiliche demokratische Kultur, auch Diskurs, Diskussion und auch den Ausdruck mag ich nicht. Und das ein bisschen ehrlicher wie 100%, die heute 100% aber, für kein sehr ehrliches Wahlergebnis.
Aber ein Erfolgsfaktor bei der Wahl ist, dass eine Partei geschlossen steht und geschlossen wahlkämpft. Glauben Sie, steht die Partei geschlossen hinter Pamela Rendi-Wagner als nächste Spitzenkandidatin? Und wie ist da Ihre persönliche Haltung dazu? Ist sie aus Ihrer Sicht fix die nächste Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl?
Also, Sie haben recht. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man vor allem auch in diesen unsicheren Zeiten jetzt als politische Bewegung auch noch Unsicherheit ausstrahlt. Ja, wir sehen es ja, es ist ja mit ein Problem auch von den Regierungsparteien, diese Unsicherheit, die von dem, dass sie mit sich selbst beschäftigt sind, ausgeht, dass es ganz ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dass die Menschen wissen müssen, womit sie es zu tun haben, was die politischen Forderungen sind, welche Probleme man sieht und welche Lösungen man zur Bewältigung dieser Probleme auch anbietet. Das heißt, Geschlossenheit ist etwas ganz Wichtiges und ich kann Ihnen sagen, werde Ihnen euch bestätigen, ich appelliere immer auch die alle sich dieses Prinzip der Geschlossenheit und weil es auch so ein bisschen was mit Solidarität, einer der Grundwerte zu tun hat, auch an den Tag zu legen. Was aber nicht bedeutet, dass wir immer alle einer Meinung. Ja, das ist nicht Message Control und das ist nicht Maulkorb, aber das ist an sich sozusagen eine klare Richtung geben. Und die werden von Personen getragen und Pamela Rendi-Wagner hat in einer überraschenden, außergewöhnlichen, schwierigen Situation den Parteivorsitz übernommen. Ich halte sie für eine kraftvolle und sehr empathische Frau und eine Sozialdemokratin mit Herz, der es gelingt, Vertrauen zu gewinnen. Und ich vertrete die Auffassung, dass wenn in der Geschichte, der über 130-jährigen Geschichte der Sozialdemokratie, alle ihre männlichen Vorgänger, und es waren natürlich nur Männer, sie ist die erste Frau an der Spitze, immer sozusagen das Anrecht hatten als Parteivorsitzende auf die Spitzenkandidatur, na, allemal, dann steht ihr das auch zu.
Also Sie unterstreichen das zu 100%? Und appellieren an den Hans-Peter Doskozil zur Geschlossenheit und Solidarität.
Ich fahre auch zu ihm ins Burgenland und diskutiere mit ihm darüber. Aber ich habe den Eindruck, dass er das eh auch mittlerweile so sieht.
Weil er sieht, dass er keine Chance hat, selbst Spitzenkandidat zu werden?
Das weiß ich nicht. Ich kann ja nicht, das müssen Sie ihn fragen. Ich glaube, wenn Sie ihn einladen, er kommt gerne.
Sehen Sie weitere Anwärter auf den SPÖ-Chef oder auf eine Kandidatur? Oder ist das Raten vorbei?
Also, wie gesagt, wir werden sehen, wenn Wahlen sind, aber ich gehe davon aus, dass Pamela Rendi-Wagner die Spitzenkandidatin werden wird und ich halte es für richtig. Ich halte sie für eine Politikerin mit Anstand. Ich halte sie für eine Oppositionspolitikerin, die mit Konzepten und Ideen an die Sache rangeht. Keine Frontalopposition, keine Bösartigkeit, nicht mit Hasstiraden. Das liegt ihr gar nicht und ich glaube, das ist wichtig und richtig und deshalb ist es auch Zeit, dass die Sozialdemokratie eine Frau als Vorsitzende hat und dass sie unsere Spitzenkandidatin wird.
Einen Namen möchte ich noch ins Spiel werfen, weil es ein bisschen Gerüchte um ihn gibt, weil er immer mehr öffentlich auftritt in letzter Zeit, ist Christian Kern, der ja Vorgänger von Pamela Rendi-Wagner war, über den Sie mal nicht so freundlich gesprochen haben. Sie haben gesagt, der war gut in der Wirtschaft, aber Politik ist nicht seine Stärke. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Schließen Sie aus, dass Kern zurückkommt?
Ja, das müssen Sie auch, Sie ihn fragen oder so. Aber
darf ich es ausschließen?
Ja, ich kann ja nichts ausschließen, wenn ich nicht weiß, sozusagen, wie seine Lebensplanung aussieht. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich habe mit ihm im Jahr an dem Tag, an dem er sich entschlossen hat, aus dieser Funktion zurückzuziehen, und das war ja wirklich überraschend, und darum war das ja auch für Pamela Rendi-Wagner eine recht schwierige Situation, die Sozialdemokratie da so überraschend zu übernehmen, mit ihm ein langes Gespräch geführt, und er hat mich eingeladen, und bevor man sozusagen den Medien bekannt geworden ist, und mich gefragt, was ich dazu sage, dass er diesen Plan eben hat, und ich habe ihm eigentlich davon abgeraten. Du hast gesagt, 10 Jahre deines Lebens willst du sozusagen auch dein gesellschaftspolitisches Engagement hier an den Tag legen und unter Beweis stellen oder so. Aber es ist natürlich eine so schwierige Funktion auch in der Politik, und man ist permanent mit so vielen Dingen konfrontiert, und man steht in der Öffentlichkeit, und das ist beruflich, auch privat oft schwierig oder so, dass er eine andere Entscheidung getroffen hat. Und wie seine weitere Lebensplanung aussieht oder so, das muss man ihn fragen.
Wenn er zu Ihnen kommt und sagt, lieber Doris Burres, du hast ja da ein gewichtiges Wort, ich überlege mir da vielleicht wieder ein Comeback, was würden Sie mir jetzt raten?
Ich würde ihm sagen, dass ich der Auffassung bin, dass Pamela Rendi-Wagner die Bessere ist.
Das ist eine klare Ansage.
Würden Sie, wenn die SPÖ als Erste durchs Rennen geht, was jetzt in Umfragen ja gut ausschaut bei der nächsten Wahl, würden Sie als erste Nationalratspräsidentin wieder zur Verfügung stehen? Klammer auch, vielleicht auch, um sich in Position zu bringen, für die Bundespräsidentschaftskandidatur?
Die Frage erster, zweiter, dritter Nationalratspräsident ist ja in der, wer wie viele Stimmen bei der Nationalratswahl erhält, ja nur eine sozusagen im Parlament, sagen wir mal, Usance. Also es ist nicht so, dass automatisch die stimmenstärkste Partei den ersten Nationalratspräsidenten stellt oder Präsidentin, sondern es muss in einer geheimen Wahl gewählt werden. Im Übrigen zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar keine Bundesregierung gibt, nämlich unmittelbar zur Konstituierung nach einer Wahl. Das heißt, wenn die Sozialdemokratie, was ich hoffe, viel an Vertrauen dazu gewinnt und stärkste Partei wird, dann kann die Sozialdemokratie einen Vorschlag machen. Das ist aber kein Automatismus, dass man es dann wird. Das wollte ich nur sagen.
Würden Sie zur Verfügung stehen oder Sie da anstreben?
Dann braucht man eine demokratische Mehrheit, auch in einer demokratischen politischen Bewegung. Das heißt, wenn die Sozialdemokratie den Vorschlag macht, dann kann ich diese Überlegung anstellen, ob ich es mache oder nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, ich war ja schon erste Nationalratspräsidentin, und es ist eine der schönsten und auch, also ich finde auch so von der Bedeutung, nämlich das Parlament und den Parlamentarismus hier als Vorsitzende dienen zu dürfen, eine der schönsten Aufgaben in der Republik. Und ich kann es auch deshalb sagen, weil Ministerin war ich auch schon. Das war auch spannend, weil als Verkehrsministerin, da hat man immer so konkrete Ergebnisse gesehen. Ich habe immer gesagt, da kann ich Nägel mit Köpfen machen, und da sieht man dann, wann Investitionen funktionieren, die Mobilität eine bessere wird oder bei Innovation und Technologie die Förderungen richtig angesetzt hat. Das ist auch spannend, aber das österreichische Parlament, das Herzstück der Demokratie und diesen lebendigen Parlamentarismus im Präsidium zu sein, und das ist das, was ich ja auch jetzt mache, das mache ich schon mit großer Leidenschaft.
Über die Bundespräsidentenwahl werden wir dann noch gleich sprechen. Ja, okay. Wir sind nämlich in diesem Block schon wieder knapp über der Zeit, aber wir wollen schon über die Frage einer möglichen Bundespräsidentin Doris Burres vielleicht auch noch sprechen. Gleich nach der Werbung, meine Damen und Herren.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt, sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Wir sind wieder zurück im Club 3 Studio, meine Damen und Herren, und wir haben schon kurz über die Präsidentschaft gesprochen. Sie haben gesagt, die erste Nationalratspräsidentin, das ist ein wunderschöner Job, aber ich glaube, der Erich Vogel möchte auf einen anderen Präsidentenjob anspielen.
So ist es. Also als Nationalratspräsidentin, sagen wir als die erste, ist man die Nummer 2 im Staat. Die Nummer 1 im Staat ist der Bundespräsident. Also rein von der Reihenfolge her, sie wurden immer wieder ins Spiel gebracht in der Vergangenheit. Auch, ich glaube, der Herr Dornauer hat sich für Sie konkret ausgesprochen als Kandidatin. Warum findet das jetzt nicht statt? Liegt es wirklich nur daran, dass Van der Bellen nicht, dass Van der Bellen antritt und quasi eh schon gewonnen hat? Oder warum ist das kein Thema für die SPÖ?
Also ich glaube, dass bei keiner Wahl man eh schon gewonnen hat. Ich glaube, der Herr Bundespräsident, hoffe, sieht das auch so. Aber ich bin und habe das auch schon vor Wochen und Monaten gesagt. Ich bin davon überzeugt, dass die Entscheidung, die die Sozialdemokratie auch schon in der Vergangenheit getroffen hat, nämlich wenn ein Bundespräsident wieder antritt für eine Funktionsperiode, dass die Sozialdemokratie ihn dann auch unterstützt. Und zusätzlich, glaube ich, ist aufgrund der aktuellen Situation, wir haben jetzt sehr viel über diese vielen Unsicherheiten, Herausforderungen, Sorgen innerhalb der Bevölkerung gesprochen, könnte man wahrscheinlich noch 3 Sendungen füllen, wo die Sorgen der Menschen liegen, dass es da auch ganz gut ist, wenn es so etwas wie ein bisschen einen stabilen Anker gibt. Und wenn der Herr Bundespräsident Van der Bellen sagt, er ist bereit, noch einmal eine Legislaturperiode Österreich zu dienen, dann bin ich der Auffassung, dass man hier keine große politische Auseinandersetzung führt. Er hat das im Großen und Ganzen, finde ich, diese Legislaturperiode auch gut im Interesse unserer Heimat, im Interesse Österreichs gemacht. Und daher haben wir auch den Beschluss gefasst, ihn bei einer Wiederkandidatur zu unterstützen.
Im Großen und Ganzen, sagen Sie, was hat er nicht so gut gemacht?
Kann ich nur ganz kurz dazu fragen, weil Sie gesagt haben, es ist ja quasi ein Automatismus. Wenn jemand noch einmal antritt, dann hat das, ist das eine Usance, dass man auch unterstützt. Das heißt, wenn der blaue Kandidat Norbert Hofer gewonnen hätte beim letzten Mal und er wäre noch einmal angetreten,
dann wäre die aktuelle Situation genauso eine andere gewesen wie jetzt noch, die ich ja ergänzend gesagt habe, aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen.
Das also heißt, er ist auch eigentlich, jetzt Van der Bellen ist auch, weil es ideologisch besser passt, auch ein roter Kandidat?
Die Sozialdemokratie hat sich auch schon einmal für Van der Bellen ausgesprochen bei der Stichwahl zwischen den dritten Präsidenten Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen hat die Sozialdemokratie damals schon empfohlen, ihren Sympathisanten, ihren Wählerinnen und Wählern auch Van der Bellen zu wählen. Insofern ist das jetzt keine besondere Neuigkeit. Wir haben damals in dieser Stichwahl, Van der Bellen hat sie auch gewonnen, jetzt hat er gesagt, er tritt da noch einmal an. Seine Funktionsperiode war eine gute und wir brauchen Stabilität. Das
aber
sind
unterstützt
die 3
man
Argumente.
Als SPÖ einen grünen Kandidaten oder ist er quasi auch ein roter Kandidat?
Er sagt, er ist ein überparteilicher Kandidat und ich finde, das hat er auch unter Beweis gestellt und das wünschen wir uns auch in Zukunft, dass er, wenn es notwendig ist, das ist auch Aufgabe des Bundespräsidenten, auch mahnende Worte an die Politik richtet.
Sie haben trotzdem gesagt, so im Großen und Ganzen hat das gut gemacht. Was hat er aus Ihrer Sicht nicht gut gemacht? Was die Angelobung von Kickl zum Beispiel, hätten Sie das nicht gemacht als Bundespräsidentin?
Das ist ja sozusagen in der Verfassung seine Möglichkeiten relativ klar abgegrenzt. Und wie ein Bundespräsidentenkandidat gemeint hat in der Auslegung der österreichischen Bundesverfassung, man wird sich noch wundern, was alles möglich ist, hat das zum Glück dazu geführt, dass man darauf gar nicht neugierig ist, sondern es gibt sozusagen auch Vorgänge, dass wenn parlamentarische Mehrheiten, wenn eine Regierung Vorschläge macht, der Bundespräsident natürlich ein Mitspracherecht hat, aber so seine Möglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Aber es ist, wenn man sagt im Großen und Ganzen, dann bedeutet das nicht, dass etwas völlig falsch gelaufen ist, sondern das bedeutet, dass man vielleicht in Nuancen möglicherweise sich eine lautere Stimme vorgestellt hat. Also eine ihrer Journalistinnen-Kollegen hat Kolleginnen hat einmal das so formuliert, so wie Kirchschläger die sauren Wiesen trockenlegen angesprochen hat, wäre es ganz gut auch gewesen, bei den Chats ähnlich
also, um
mit klaren Worten zu reagieren, wie man das beim
zu
Recht beim Ibiza-Video gemacht hat.
Und pointiertere Aussagen gewünscht.
Pointiertere nicht, das ist ja kein,
sondern
eine mahnende Stimme, zu sagen, dass nicht nur so sind wir nicht, sondern noch einmal unter Beweis, wir wollen auch nicht so sein.
Das heißt, wenn ich konkret nachfragen darf, hätte sich durchaus können, wie manche vorwerfen, öfter zu Wort melden. Es gab ja jetzt nicht nur diese Exekution beim Finanzminister Blümel, sondern permanent laufend neue Chats, neue Aufreger. Hätte sich da Ihrer Meinung nach öfter zu Wort melden müssen, mit mahnenden Worten, wie Sie sagen.
Wissen Sie, jeder füllt das Amt so aus, wie er es nach bestem Wissen und Gewissen tut. Und jeder ist sozusagen auch hat einen anderen Charakter und einen anderen Arbeitsstil oder so. Also wir können uns lang darüber unterhalten, ob Alexander Van der Bellen lauter sein sollte, schneller sein sollte. Er ist, wie er ist und ist ein würdiger Präsident, meiner Einschätzung nach. Und wir können es auch mit dem Nationalratspräsidenten, der übt sein Amt auch ganz anders aus, als ich das ausgeübt habe, aber es ist jedes Mal in der Verantwortung von einem selbst und man muss sich immer bewusst sein, dass man auch eine Vorbildwirkung hat und dass man auch mit dafür Verantwortung trägt, wie der Zustand unserer Demokratie ist. Und deshalb finde ich, ob ich es anders gemacht hätte oder nicht, ist nicht von Relevanz. Er hat seine Sache so gemacht, dass es dazu führt, dass wir nicht nur das letzte Mal bei der Stichwahl zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen die Empfehlung ausgesprochen haben, ihn zu wählen, sondern werden das jetzt im Herbst bei der Wahl auch tun.
Reden wir gleich über den Wolfgang Sobotka, über den Kollegen im Nationalratspräsidium, den ersten Nationalratspräsidenten. Er hat gesagt vor dem neuen Untersuchungsausschuss, er wird dieses Mal sich an die Empfehlungen des Verfahrensrichters halten und hat das, soweit ich das beobachtet habe, bis jetzt auch gemacht. Macht das aus Ihrer Sicht besser als beim letzten Untersuchungsausschuss, wie er sehr stark in der Kritik stand, oder üben Sie auch Sie weiterhin Kritik an seiner Vorsitzführung?
Ich habe mich eigentlich in die Debatte nicht sehr eingemengt, weil auch da ich immer davon ausgegangen bin, dass mein Zugang, nämlich es liegt in der Verantwortung der handelnden Person, das Richtige ist. Also es hat viele gegeben und ich finde mit guten und richtigen Argumenten, die gesagt haben, wir haben in der Verfahrensordnung der Untersuchungsausschüsse eine gute Vertretungsmöglichkeit. Er soll davon Gebrauch machen und das heißt noch nicht Befangenheit und das ist noch nicht in involviert sein in Korruptionsverdacht durch die ÖVP, sondern das ist eine Regelung, die wir in der Verfahrensordnung auch haben. Wir haben in der Geschichte der Untersuchungsausschüsse, und die Untersuchungsausschüsse sind nicht erst seit 2015, da ist es ein Minderheitenrecht, sondern die Untersuchungsausschuss gibt es seit es die österreichische Bundesverfassung gibt, nämlich als ein ganz wesentlicher Bestandteil der Gewaltentrennung. Aber wir haben über die Vorsitzführung eines so wichtigen Kontrollinstruments, nämlich verfassungsrechtliche Aufgabe des Parlaments neben der Gesetzgebung, noch nie so viele Diskussionen gehabt. Und ein bisschen habe ich den Verdacht oder die Vermutung, dass das halt insgesamt dazu führt oder vielleicht auch bewusst dazu führt oder man nimmt es in Kauf, dass ein wichtiges parlamentarisches Instrument diskreditiert wird.
Aber wie finden Sie es persönlich? Finden Sie, dass es parteiisch macht? Dass es ja, falsch
das
macht.
Das soll die Öffentlichkeit beurteilen und das sollen die Mitglieder des Untersuchungsausschusses beurteilen. Aber Sie sehen, dass, und Sie schreiben sie auch in Ihrer Zeitung, dass es immer wieder Diskussionen gibt und das schadet auch dem Inhalt. Und wissen Sie warum? Ja, das ist mit ein Punkt über seine Vorsitzführung und seine Frage, ob er befangen ist bei dem Untersuchungsgegenstand und ob er sich bewusst ist, dass diese Funktion unabhängig zu führen ist oder ob er sich dem zu wenig bewusst ist, das lenkt immer so vom Inhalt ab. Wir diskutieren immer, ist jetzt was zulässig, nicht so. Wir haben ein ganz klares Regelwerk. Es geht um eine inhaltliche politische Verantwortung von Vorfällen, die dazu führen, dass die Menschen Vertrauen in die Politik verlieren und daher gehöre ich zu Ihnen, zu sagen, versuchen wir mit einer ehrlichen, offenen Fehlerkultur zu sagen, was muss geschehen, damit sowas nicht mehr passiert in Zukunft. Und das ist uns bei vergangenen Untersuchungsausschüssen ja auch gelungen. Wir haben den Hypo-Untersuchungsausschuss gehabt, auch eine komplexe und schwierige Materie. Da war ich Vorsitzende in dem Hypo-Untersuchungsausschuss. Und wir haben nachher Finanzmarktgesetz geändert, das darauf Rücksicht genommen hat. Wir haben nach dem Eurofighter Gegengeschäfte, Gesetze beschlossen, es gibt nicht mehr Gegengeschäfte, weil das sind keine sauberen Geschäfte.
Darf ich zum Fehlerkultur noch ganz kurz
aber
einhalten?
Das Entscheidende, was mir so wichtig ist, dass es ja nicht um Verurteilungen, Vorverurteilungen, um, weiß ich nicht, schmutzige Wäsche waschen geht. Es geht um Kontrolle und es geht darum, aus den Erkenntnissen die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, um zu sagen, da geht es um Steuergeld, da geht es um Ausübung von Macht, da geht es möglicherweise um Machtmissbrauch. Und welche Instrumente haben wir als Gesetzgeber, um zu verhindern, dass sowas noch einmal passiert? Und da würde ich bitten, dass man darauf die Konzentration legt.
Kurze Nachfrage zur Fehlerkultur. Sie waren auch einmal in der Kritik als Verkehrsministerin, weil Sie eine Kampagne beauftragt haben, wo auf 60% aller Fotos die Ministerin, nämlich Doris Buris, zu sehen war. Jetzt im Nachhinein gesehen, das ist ja auch damals nicht rechtlich verboten gewesen, muss man dazu sagen. Aber war es im Nachhinein gesehen vielleicht ein Fehler?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie Sie auf diese 60% kommen, aber ich wüsste, nachdem ich sozusagen jetzt nicht belegt habe, ja, weil ich eigentlich gar nicht so ein Ich-Mensch, sondern immer ein Wir in den sozusagen in den Kampagnen. Hauptsächlich habe ich Verkehrssicherheitskampagnen gemacht mit Fahrradhelme für Kinder oder so. Ja, also ich glaube, da war ich nicht so am Foto, aber einmal mit dem Niki Lauda haben wir zum einen Verkehrssicherheitskampagne gemacht. Aber es ist insofern eine gute Frage, es gibt's nimmer mehr. Und mit meiner Stimme und meinen Initiativen haben wir das geändert. Und das ist ja genau der Punkt, wenn es Entwicklungen gibt, dass man sagt, nicht ein Inserat ist schlecht. Ja, sie kommen aus einem Printmedienbereich, Firmen, Konzerne. Ja, es ist auch eine Frage der Information, die notwendig ist. Aber wenn das zu stark mit Persönlichkeiten verbunden ist, wenn inseriert wird, so wie in der Vergangenheit die Steuerreform kommt und im Parlament ist nicht einmal nur ein Antrag, geschweige denn beschlossen, dann ist das keine Informationskampagne, sondern dann hat man den Eindruck, dass da mit öffentlichen Mitteln nicht sorgsam umgegangen wird. Und deshalb muss man da einen Riegel vorschieben. Und insofern ist das Parlament der richtige Ort, weil das Parlament hat die Möglichkeit, Gesetze zu beschließen, die mehr Transparenz auch ermöglichen, um das nachvollziehbar zu machen.
Wir nähern uns jetzt schon im Ende, deswegen die Frage, was von der Vogelperspektive auf die aktuellen Korruptionslandschaften geblickt. Jetzt steht speziell im EU-Ausschuss die ÖVP im Mittelpunkt. Sie sind eine intime Kennerin der ÖVP, weil Sie mit dieser Partei über Jahrzehnte in einer Koalition waren oder zusammengearbeitet haben, jetzt im Parlament eben zu zweit das Haus anführen. Hat die ÖVP ein Korruptionsproblem? Ist sie gar korrupt? Und hat sich das verändert über die letzten Jahre, Jahrzehnte?
Ja, ob sie korrupt ist oder nicht, das werden Strafgerichte zu klären haben. Und da gibt's Verfahren, ob Einzelne oder in der Systematik sozusagen tatsächlich Korruption vorliegt. Aber was es ja zweifelsohne gibt, waren Entwicklungen, die halt jetzt ans Tageslicht gekommen ist, die ja niemand sich wünschen kann. Also wenn im Mittelpunkt Intrige steht, im Mittelpunkt Manipulation steht, wenn Christian Rainer, glaube ich, hat es einmal so benannt, der Plan der Regierung Kurz war ausschließlich Macht um des Machtwillens, dann läuft ja etwas schief.
Aber ist es nur mehr ins Tageslicht jetzt gekommen oder ist es, hat sich da generell was verschoben?
Ich glaube, es hat sich etwas verschoben. Ich glaube, dass also dieser Wandel, und die Diskussion gibt es ja auch innerhalb der ÖVP, von Schwarz zu Türkis und dieses plötzlich völlige Abkehren auch von Respekt gegenüber dem Parlament, Respekt gegenüber politischen Institutionen, ob das die Justiz ist, ob das auch die Medien sind. Also da ist schon was passiert, wie ich in der Koalition mit der ÖVP als Ministerin war, hat es weltanschaulich wirklich harte Diskussionen gegeben. Ich habe mit den Finanzministern, mit Bröll zum Beispiel, sehr viel gestritten und gekämpft um Geld für die ÖBB und die Eisenbahn zum Beispiel. Aber das waren immer sozusagen inhaltliche Auseinandersetzung. In den letzten Jahren, 3 Bundeskanzler, 14 Regierungsmitglieder, hat man den Eindruck, es ging ja gar nicht mehr um Inhalte. Es ging um die Macht, ausschließlich sozusagen als Allmachtsvorstellungen. Und das waren auch nicht Einzelne, sondern da ist ein Klima entstanden, da hat man sozusagen demokratische Institutionen diskreditiert, wie die Justiz, man hat mit Medien so umgegangen, dass wir in den Rankings, gerade auch was sozusagen Medienfreiheit betrifft, überall runtergefallen sind. Also ich hoffe, dass wir wieder darauf zurückkehren, dass es in einer Demokratie wichtig ist, dass es weltanschauliche Unterschiede gibt, dass es einen Wettstreit der Ideen gibt, dass wir auch dann in schwierigen Zeiten auch zusammenhalten wieder lernen und zusammenstehen. Und das, glaube ich, ist so wichtig und das ist verloren gegangen.
Ein bisschen zurückblicken in die SPÖ, der Wechsel von Werner Faymann zu Christian Kern war ganz ohne Intrige und ganz ohne Machtanspruch.
Aber ist ja nicht, wissen Sie, es ist wie in einem Unternehmen. Manchmal wird ein bisschen, wenn es um Funktionen geht, wird ein bisschen gerankt. Aber es kann doch nicht sein, dass man dann, ich meine, das Dossier Ballhausplatz, ein Geheimpapier, wo aufgefordert wird, dann in Chats vom Bundeskanzler soll ja Bundesland aufhetzen gegen einen Kindergarten. Wissen Sie, das ist die andere Dimension. Wir müssen aufpassen, dass man nicht sozusagen immer dann alles erklärt. Jede inhaltliche Auseinandersetzung, ja, wir sind nicht in einer Klosterschule in der Politik, ja. Und da gibt's Auseinandersetzungen, da gibt's unterschiedliche Interessenslagen. Aber wenn das nur auf Machtmissbrauch, auf Intrige, auf Manipulation fußt, dann läuft in dem Land etwas schief und das ist leider passiert.
Aber wenn ich da noch anknüpfen darf, das sind die Verdachtsmomente, das werden die Gerichte klären. Das ist alles klar, aber Ihre Parteifreunde sagen, wie der Herr Greiner, wenn ich den bewusst erwähnen darf, also der sagt ja definitiv, diese türkise ÖVP ist korrupt. Sie sitzen auch hin und wieder im Untersuchungsausschuss. Erst einmal würde mich interessieren, wie ist Ihre Wahrnehmung über die Diskussionskultur und zweitens einmal, wie sehen Sie da Ihre Parteifreunde bei diesen konkreten, das ist ja nicht sehr nicht konstruktiv, wenn man nur sagt, ihr seid korrupt. Kann man schon sagen, ja, aus der Sicht der Opposition ist das legitim, aber konstruktiv, so wie Sie das einfordern, ist es auch nicht gerade.
Jetzt ist Transparenz und eine Untersuchung von Abläufen innerhalb der Bundesverwaltung und darum muss ja gehen in einem Untersuchungsausschuss schon immer etwas Positives. Auch wenn diese Art der Auseinandersetzung manchmal rau ist, wo ich glaube, das wäre nicht notwendig. Aber es geht bei Transparenz. Ja, bin ich dafür. Also, ich gehöre zu jenen, die sagen, machen wir sie öffentlich. Also jetzt wird es vertrauliche Teile, da geht es dann auch natürlich um Grund- und Persönlichkeitsrechte Dritter, aber das, glaube ich, steht eher außer Streit. Ja, ich bin dafür, dass wir diesen Untersuchungsausschuss öffentlich machen. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man eine ehemalige Ministerin in Untersuchungshaft genommen wird, und jetzt ist mir so wichtig, dass natürlich die Unschuldsvermutung etwas ganz Wichtiges ist, auch eines unserer Grundelemente sozusagen Demokratie, justizpolitischen, aber in der Haltung und auch Umgang mit politischen Mitbewerbern und Menschen. Ja, in der Frage der politischen Moral gibt es keine Unschuldsvermutung. Da muss man sich auch dieser Auseinandersetzung stellen. Und da hat natürlich, sagen wir mal, da haben sich schon Abgründe aufgetan, wie wir alle wissen. Also die Unschuldsvermutung gilt für die Justiz, für die politische Aufklärung bin ich der Auffassung, soll es jede Form der Transparenz und Offenheit geben, nämlich auch nicht um Menschen oder Verhalten vorzuführen, sondern um die richtigen Schlussfolgerungen zu treffen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man eben eine transparente, ehrliche Fehlerkultur nicht weiter vertuschen, nicht weiter verdrängen, nicht weiter kleinreden, nicht weiter Nebelgranaten mit alles ist so schlecht und jedes Inserat ist schlecht und alles ist schlecht. Nein, man muss es das benennen, was ist. Und wenn es um Machtmissbrauch, um Intrige geht, dann muss man das benennen. Wenn es um Steuergelder geht, die missbräuchlich verwendet werden, dann muss man das benennen und dafür gibt es Untersuchungsausschüsse und wahrscheinlich werden wir in Zukunft im Parlament gesetzliche Regelungen beschließen, die das noch strenger auch ahnden und sozusagen dem wirklich einen Riegel vorschieben. Nur es ist auch so etwas wie politische Moral, die man an den Tag
daher
legen
ganz
muss.
Abschließende letzte Frage von mir. Scheidet die ÖVP, die jetzige ÖVP, als Koalitionspartner für eine SPÖ aus? Oder können Sie sich vorstellen, nach einer nächsten Wahl auch mit der ÖVP zusammenzuarbeiten?
Ehrlich gesagt, wenn Sie mir jetzt fragen, was vor 3 Jahren gefragt hätten über die ÖVP, ob das sein kann, was wir heute mit der ÖVP erleben, hätte ich gesagt, nein. Und wir sind 2024 im Herbst bei den nächsten Wahlen. Aber ich sage, also was weiß ich, wie die ÖVP mit diesen Korruptionsverdacht, unter dem sie zweifelsohne steht, umgeht und ob sie diese ehrliche Fehlerkultur auch an den Tag legt. Aber ganz unabhängig davon bin ich ja der Auffassung, dass es parlamentarische Mehrheiten braucht und dass man sich nicht einer demokratisch gewählten Partei an sich, wenn es nicht in ganz grundhumanistischen Fragen auch unzumutbar ist, ausschließt. Und daher kann ich es gleich zusammenfassen. Meiner Auffassung nach ist nach dem derzeitigen Stand mit der FPÖ kein Land und keinen Staat zu machen. Und daher werden Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich sinnlos sein. Und ansonsten ist der Wähler vorher am Wort und die Wählerin. Und die entscheiden, wie man zu parlamentarischen Mehrheiten kommt, weil die braucht man, um eine stabile, positive, zukunftsorientierte Regierung bilden zu können.
Wir sind über der Zeit, aber eine letzte Frage.
Danke. Sollte es oberstes Ziel sein der SPÖ, dass es eine Mehrheit links der Mitte gibt mit den Grünen und den Neos, oder soll man sich auch für die andere wahrscheinliche Variante mit der ÖVP genauso offen halten?
Ich sage, ich bin sozusagen offen, und die Sozialdemokratie ist immer mehr auch in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Und ich glaube auch bei der Frage
der Teuerungen.
Nein, wir sind links, wir sind Mitte links. Wir sind nicht links der Mitte, sondern wir sind eine Mitte-Links-Bewegung, die sozusagen genau weiß, wo den Menschen der Schuh drückt. Und wir haben jetzt sehr lange darüber auch diskutiert. Aber ich würde es richtig und gut finden, wenn die Sozialdemokratie nach einer Wahl und wenn sie da Vertrauen gewinnt, worum ich werbe, dass wir Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher gewinnen, wenn wir dann uns mit allen an einen Tisch setzen, wenn wir Gespräche führen, dann werden wir Programme entwickeln, wie wir das Land in eine positive Zukunft führen. Bei der FPÖ schließe ich das derzeit aber aus.
Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Frau Präsidentin. Danke, Clemens Neuholt. Danke, Erich Vogel, fürs Mitdiskutieren. Und danke vor allem bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie uns in dieser Stunde mitverfolgt haben und zugehört haben. Bis zum nächsten Mal hier beim Club 3. Schönen Abend noch.
Das war der Club 3 von Kurier, Krone und Profil. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.